Ja, ihr Lieben, mir liegt es auf dem Herzen, dass wir doch am Anfang dieses neuen Jahres uns ermuntern und stärken lassen durch einige Worte aus dem Propheten Daniel. Ich denke, dass dieser alttestamentliche Prophet auch für uns eine Botschaft hat. Unser Bruder Herbert hat ja vor kurzem einmal aus den ersten zwei Kapiteln von Daniel uns etwas Ermunterndes weitergegeben. Und ich denke auch insgesamt, dass dieses Buch zu uns redet und uns helfen kann. Der Prophet Daniel hat ja von Gott einen Blick geschenkt bekommen, einen gewaltigen Überblick über Gottes Heilsgedanken durch diese ganzen Jahrhunderte der Herrschaft der Heidenvölker bis hin zu dem entscheidenden Endpunkt von Gottes Geschichte zunächst einmal. Und das ist das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit, die Errichtung des Reiches Gottes. Und diesen Blick, den dürfen wir, denke ich, immer wieder auch einnehmen und die jetzige Situation in der Welt betrachten im Licht des prophetischen Wortes, der prophetischen Offenbarung. Wir wollen einmal miteinander aufschlagen, Daniel 7, diese bekannte Offenbarung, dieses Gesicht, das der Prophet Daniel gesehen hat über die Weltreiche, über die verschiedenen heidnischen Mächte und Reiche, die dargestellt werden im Bild von Tieren. Und das nicht umsonst. Grausame, brutale, wilde Tiere. Das ist dieses geistliche Bild. Ein Löwe, ein Bär, ein Panther und dann ein viertes Tier. Das sieht der Prophet Daniel in diesen Gesichten. Und es zeigt uns, dass auch wenn die Heidenvölker zu Zeiten sich ausgesprochen friedlich geben, und in solchen Zeiten leben wir ja zurzeit, dass letztlich das Streben des sündigen Menschen nach Macht immer wieder auch das Böse hervorbringt. Kriege, Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Not, Armut, Elend. Alle diese Dinge sind Plagen, die die Welt immer gesehen hat, seit der sündige Mensch regiert, seit der sündige Mensch sich von Gott losgesagt hat. Und es ist wichtig, dass wir auch verstehen, nach Gottes Gedanken wird niemals der sündige Mensch diese Plagen überwinden. Das ist das große politische Programm der Verführer, der Vereinten Nationen, der ganzen humanistischen Politiker, die sagen, wir werden diese Welt gerecht machen, wir werden den Frieden schaffen, wir werden die Armut und die Krankheit endgültig ausrotten, wir werden das Paradies auf Erden schaffen. Ja? Und das ist eine große Lüge. Das ist letztlich die Religion und das Programm des Antichristen. Ja? Ich habe das ja, glaube ich, schon mal gesagt, als Kommunisten war ich ja früher einer, da haben wir die Faust geballt und haben gesungen, es rettet uns kein höheres Wesen, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Was für eine Anmaßung, was für eine Verblendung. Aber genau dasselbe singt der humanistische Demokrat in schönen Flötentönen. Ne? Der ballt nicht die Faust dazu, aber im Grunde ist das Programm des antichristlichen Menschentums. Wir können uns selber erlösen. Der Mensch wird immer klüger, immer weiser. Er schafft es, alle Probleme in den Griff zu kriegen. Das lesen wir doch immer wieder und hören wir immer wieder. Und die Bibel zeigt, nein, solange das Herz des Menschen unerlöst ist, von Sünde getrieben, wird Macht immer missbraucht werden. Wird Reichtum immer missbraucht werden, wird die Gier nach Macht und Reichtum die Menschen treiben, Böses zu tun. Und das sehen wir sogar in unserer Demokratie. Ja? Warum stürzen und treten die Politiker in vermehrter Schnelligkeit zurück? Kann man sich mal fragen. Ja, was ist denn da los? Nun, Macht korrumpiert, verdirbt. Reichtum korrumpiert auch. Wir sind ganz gewiss keine Antikapitalisten, aber wir sind auch keine Prokapitalisten. Als biblische Gläubige dürfen wir diese Welt illusionslos sehen. Wir sind nicht gerufen, einen Umsturz vorzubereiten, bessere Verhältnisse zu schaffen als Menschen, sondern wir warten auf den Herrn, der allein Frieden und Gerechtigkeit in seinem Reich bringen wird. Vorher wird es nicht stattfinden, ihr Lieben. Und genau davon handelt unter anderem auch dieses Gesicht. das dem Propheten Daniel gegeben wurde. Ich möchte einmal einsetzen mit diesem vierten Tier, das ja letztlich das Reich des Antichristen dann auch prophetisch sein wird. Vers 7. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf, und 3 der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. 1000 mal 1000 dienten ihm und 10000 mal 10000 standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Ich sah fortwährend hin, wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Auch die Herrschaft der anderen Tiere verging und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Ja, das ist ein prophetischer Überblick, ein Weitblick, ein Zukunftsblick. Der Prophet sieht auf der einen Seite geistlicherweise Dinge, die sich auf der Erde abspielen. Das ist das, was wir auch sehen. Das ist das, was wir merken, wenn wir in die Nachrichten schauen. Wir dürfen das ruhig tun, wir sollten es aber nicht zu viel tun. Wir sollten uns nicht zu viel mit diesen ganzen negativen, üblen Dingen beschäftigen. Da kann man auch sich drin verlieren und das zieht einen nämlich ganz schön runter. Ja, das bringt unseren Blick hier auf die Erde und dann denken wir, oh, wie wird das weitergehen? Dann bekommen wir entweder Angst und Sorge oder wir werden vielleicht auch verführt in den Taumel dieser Tiere, dieser Weltreiche. Wisst ihr, das ist ja nicht umsonst. Wir brauchen als Gläubige eine heilige Distanz zu den politischen Geschäften dieser Welt. Wir sind gerufen, die Obrigkeit zu ehren und ihr zu gehorchen. Wir sind aber nicht gerufen, die Obrigkeit zu verehren oder ihnen unkritisch Folge zu leisten. Ich sage das nicht umsonst. Ein Vorbild auf dieses antichristliche Weltreich war ja in beeindruckender Weise Adolf Hitler und das sogenannte Dritte Reich. Ein weiteres Vorbild war Stalin und Mao und die kommunistischen Reiche. Was wir aber bei Hitler eben sehr, sehr ernst sehen, dass viele bibeltreue, konservative Christen eine ganze Zeit lang sich von Hitler verführen und blenden ließen. Warum? Sie waren Nationalisten. Das war schon im Ersten Weltkrieg eine schreckliche Sache. Da haben gläubige Christen in Deutschland für den Sieg der deutschen Waffen gebetet und gläubige Christen in England für den Sieg der englischen Waffen. Und das war eine Katastrophe im Reich Gottes und ein Sieg des Teufels. Versteht ihr? Wir müssen lernen aus den Lektionen der Geschichte. Wir können uns weder hinter dem ideologischen Programm der Demokratie und des vereinten Europa noch hinter irgendwelchen ideologischen Programmen des Nationalismus und Rechtskonservativismus irgendwo anhängen. Ja? Manchmal sagen diese Leute Sachen, die meinen wir auch. Die decken sich ein Stück weit mit unseren Vorstellungen vielleicht als gläubige Christen. Und dennoch müssen wir wissen, es sind Weltleute. Es sind nicht Wiedergeborene. Sie benutzen die Macht, sie benutzen die Leute, die Parolen, um Leute hinter sich zu scharen. Aber im Endeffekt läuft es anders raus, wenn sie mal an der Macht sind. Ja? Also niemals dürfen wir uns mit dem Nationalismus, mit dem Anliegen irgendeines Tieres eins machen. Das ist auch die Gefahr der amerikanischen Christen, die für ein starkes konservatives Amerika und für den Irakkrieg sind. Ja, ich will hier nicht politisieren, versteht ihr? Es geht darum, wir müssen die Distanz wahren. Ja? Wir müssen als Christen abgesondert von dieser Welt und von ihren politischen Geschäften leben. Wir dürfen beten für die Obrigkeit, wir dürfen die Dinge auch illusionslos sehen im Licht der Bibel, aber wir dürfen uns nicht hineinziehen lassen in die Geschäfte dieser Welt. Weder so noch so, weder Regierung noch Opposition. Und das ist wichtig, denke ich, auch für die kommende Zeit, denn dieser Drang nach Erlösungskonzepten, nach irgendwelchen, seien es konservative oder sozialistische Lösungsmöglichkeiten aus den momentanen Problemen, wird größer werden und man versucht natürlich auch die Gläubigen da mit reinzuziehen und zu kassieren, einzuvernehmen für irgendetwas. Und ich denke, da ist es gut, wenn wir wissen, wir sind nicht von dieser Welt. Das Reich, auf das wir warten, ist nicht von dieser Welt. Der König, dem wir anhängen, der ist über alle anderen Könige und er hat ein ganz anderes Programm als irgendein Mächtiger dieser Welt. Ja? Und das bewahrt uns davor, auf eine falsche Weise hineingezogen zu werden in die schmutzigen Geschäfte dieser Welt. Ja? Und das soll uns auch dieser Prophet Daniel zeigen. Alle diese Reiche dieser Welt, alle politischen Programme der UNO, alle Menschenverbesserungsprogramme und Friedenspläne, sie werden alle einmal vernichtet werden und untergehen, hoffnungslos untergehen. Es gibt kein einziges Tier, das die Sache Gottes verfochten hätte in diesem prophetischen Bild. Ja? Sondern alle diese menschlichen Machenschaften werden an einem bestimmten Punkt vor das Gericht Gottes kommen. Und dann kommt dieses Feuer, dass Daniel vom Thron, Richterthron Gottes gesehen hat, kommt auf die Erde. 100%. Hier wird alles in Feuer verbrennen, was der stolze Mensch an Zivilisation, an Technik, an Macht, an Reichen aufgebaut hat. Ist uns das klar? Ich möchte uns nochmal erinnern, ich denke, ich habe das hier schon mal erwähnt, aber in 2. Petrus 3 lesen wir genau das. Und das ist eine Prophetie, die wird sich genau so erfüllen. Und es sollte unsere innere Haltung zu den Geschäften und Werken dieser Welt auch ein Stück bestimmen. 2. Petrus 3, Vers 10 und folgende. Es wird aber der Tag des Herrn kommen. Das ist genau dieser Tag, den der Prophet Daniel sieht, wo das Gericht sich setzt und beschließt und dann passiert etwas. Wie ein Dieb in der Nacht. Also die Menschen werden überrascht sein davon. Die haben das nicht geahnt, dass jetzt vom Himmel her das Gericht kommt. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Wohlgemerkt, ihr Lieben, ja? Es gibt so manche junge Leute, die träumen von einem Smartphone, ja, oder von einem tollen Computer oder von einem tollen computergesteuerten Auto. 475 PS, Edelstahlfelgen, Sonderausrüstung. Ja. Aber ihr Lieben, lasst uns bewusst sein, diese Dinge werden alle mal verbrennen. Das hat vor Gott keinen Bestand. Es ist Ausdruck des Hochmuts des Menschen. Und da wollen wir dran denken, wenn der Mensch sich berauscht an seinen eigenen Erfolgen, an der Machbarkeit. Das ist alles humanistische Falschreligion und alles nichtig und wird alles einmal zu Schanden werden. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Gottes Zorn ist über diesen ganzen Werken des selbstgerechten, stolzen Menschen, der sagt, wir erlösen uns selber aus dem Elend, wir brauchen keinen Gott. Das wird alles mal zunichte werden. Und das ist wichtig, da heißt es dann in Vers 11, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Also das heißt, wenn wir die Welt und ihre Geschäftigkeit mit dem richtigen Blick, mit den Augen Gottes ansehen, dann lassen wir uns nicht begeistern. Wir lassen uns aber auch nicht niederdrücken. Wir brauchen nicht Angst zu haben, wie die Leute dieser Welt, die in gewissen Situationen vor Furcht und Verzagtheit nicht mehr ein- und auswissen. Wir haben solche Situationen auch schon in Deutschland gehabt im Krieg damals. Ja, war eine andere Generation. Wir haben das alles nicht mehr erlebt, die wir hier sind. Die allermeisten jedenfalls nicht. Ja, manche vielleicht schon noch. Aber versteht ihr, solche Dinge werden irgendwann wieder kommen, ganz nüchtern gesprochen. Sonst würde diese Vision sich nicht erfüllen. Ja? Aber wir brauchen da nicht in Angst und Verzagtheit reagieren. Wir dürfen aber auch nicht überrumpelt werden von diesen Dingen. Deswegen gibt uns Gott einen geheiligten Durchblick durch die wechselhaften politischen Tagesentwicklungen auf das Wesentliche hin. Und er zeigt uns, habt nichts zu tun mit den Geschäften dieser Welt. Das wird alles gerichtet, alles vergehen. Ihr sollt heilig und tadellos vor Gott leben. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch den Schutz und die Hilfe und das Durchtragen des Herrn Jesus auf eine wunderbare Weise erfahren. Mitten in Verhältnissen, die vielleicht noch in manchem recht turbulent und chaotisch sein können. Ja, da brauchen wir uns nicht irgendwo in Illusionen wiegen. Aber wir dürfen auch keine Angst haben. Und das möchte ich noch ein bisschen entfalten an diesem Wort. Es ist ein Trost zu wissen, dass über den Reichen dieser Welt, über dem Toben dieser Tiere, dass da ein Thron ist und auf dem sitzt einer. Ein Hochbetagter. Ein Alter an Tagen. Und das ist der ewige Gott. Das ist der allmächtige, souveräne Gott, der alle Dinge geschaffen hat und der längst einen Plan hat, nachdem das Toben der Menschen irgendwann aufzuhören hat. Ich möchte da noch einmal zu Psalm 2 gehen. Ist ja auch so ein Psalm, der die Situation der jetzigen Welt und der kommenden antichristlichen Weltentwicklungen so ein Stück prophetisch einfängt. Psalm 2 ab Vers 1. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Wisst ihr, wir sehen ja etwas von diesem Brodeln, von dieser Unruhe. Wir lesen an manchen Stellen, die Heidenvölker und die Gottlosen sind wie das unruhige Meer. Die Wellen wälzen sich und schäumen und es sieht wild aus und gefährlich. Und dieses Brodeln, das merken wir ein Stück. Nicht nur im Nahen Osten. Es brodelt. Auch in Afrika. Die Völker versuchen, ihre eigenen Interessen zu verwirklichen. Ein Stamm, eine Gruppe gegen die andere. Und es knirscht. Und letztlich geht es alles gegen Gott. Vers 2, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das heißt gegen seinen Messias. Also diese ganzen politischen Bestrebungen sind antichristlich. Dieses Programm, das ich vorher erwähnt habe, die humanistische Selbsterlösung des Menschen, ist antichristlich. Es muss uns ganz klar sein, da haben wir nichts damit zu tun. Letztlich sagen diese Leute, wir brauchen Jesus Christus nicht, wir brauchen keinen Erlöser, wir brauchen keinen Richter und König, der kommt. Wir regeln unsere Probleme selber. Und das ist Antichristentum. Und dieser Geist, der versucht, auch die gläubigen Christen zu betrunken zu machen, sie zu beflecken und in seine Geschäfte mit hineinzuziehen. Das wird auch verstärkt so sein in der Zukunft, dass auch innerhalb der Gläubigen dieses Antichristentum um sich greift. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass die Evangelische Allianz schon heute den Micha-Plan, die Micha-Initiative unterstützt, eine groß angelegte Sache, wo die Evangelikalen eingespannt werden sollen, weltweit gegen Hunger, Armut, AIDS und andere Sachen zusammen mit UNO, mit ungläubigen UNO-Institutionen zu kämpfen, dafür Geld auszugeben, zu arbeiten an einer besseren Welt. Das ist Antichristentum. Das ist Verführung. Ja, das können wir nicht machen. Letztlich ist es auch genau das, was ablenken soll von der biblischen Mission, nämlich den Menschen das Evangelium von der Rettung durch Jesus Christus weiterzusagen. Ja, Gläubige haben immer soziale Hilfe geleistet und diakonisch geholfen, aber das war immer dem Evangelisationsauftrag untergeordnet. Und heute ist es so, dass man versucht, die Evangelikalen in die Weltpolitik und in diese Verbesserung der Welt einzuspannen. Ja? Und genau da wird es falsch und verführerisch. Ja? Wir haben keine gemeinsame Agenda mit der UNO und mit den Menschen, die in dieser Welt meinen, sie könnten alles besser machen. Das können wir nicht tun. Ja? Und deswegen, diese ganzen Verschwörungen, die Pläne, die nichtigen Pläne der Völker, sie richten sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und da sind wir letztlich davon abgesondert, berufen, uns da nicht mit hineinziehen zu lassen. Der Geist dieser Volksbewegungen wird in Vers 3 ausgedrückt. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Wisst ihr, wenn wir noch ein bisschen mal nachdenken über diese ganze Bewegung der Gesetzlosigkeit und Rebellion, die seit den 60er Jahren im Abendland grassiert. Das war die Welle, auf der ich selber auch mitgeschwommen bin. Antiautoritäre Bewegung, Sozialismus, Frauenemanzipation, Emanzipation des Menschen. Der Mensch muss frei sein, seine Bedürfnisse frei zu verwirklichen. Anarchismus, Drogen, Rockmusik, gehört alles zusammen. Ist alles eine Welle. Ja? Und das bedeutet, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Ja, im sogenannten christlichen Abendland wurde in dieser Geisteswelle ganz deutlich gesagt, Gottes Gebote interessieren uns nicht mehr. Das sind unnütze Ketten, die wollen wir abwerfen. Wir wollen nicht mehr geknechtet sein durch die Gebote der Bibel. Wisst ihr, die Dinge, die heute bis in die höchste Politik öffentlich praktiziert werden, die waren vor 50, 60 Jahren noch strafbar. Es gab eine Zeit, wo ein Vermieter bestraft wurde, wenn er ein unverheiratet zusammenlebendes Pärchen einen Raum vermietet hat. Ja, das ist, ja, die Älteren erinnern sich noch dran. Versteht ihr? Das, was Gottes Gebote geboten haben, was früher von der Bibel her auch in der Gesellschaft noch klar war, das wird morgen kriminalisiert. Da sind wir ja jetzt mit dem Wilfried Block schon angelangt. Wer also die Bibel befolgt, ist bald ein Gesetzesübertreter. Ja, so hat sich da der Geist gewandelt und das Blatt gewandelt und es ist letztlich der Geist der Gesetzlosigkeit. Lasst uns ihre Bande zerreißen, die Fesseln von uns werfen. Wir wollen uns selbst verwirklichen. Wir wollen machen, was uns Spaß macht. Das ist die Parole der Gottlosen, der Sünder und der Rebellen. Ja, vielleicht steckt es auch in manchem Herzen bei uns noch drin, wenn wir uns nicht klar bekehrt haben. Ja? Das ist letztlich das Bestreben jedes Sünders. Ich will mich verwirklichen. Ich will meinen Willen tun. Ich will niemanden über mir dulden. Ja? Und genau dieser Geist der Gesetzlosigkeit bestimmt auch die Politik und bestimmt die Bewegungen dieser letzten Zeit. Das lesen wir auch in 2. Thessalonicher 2. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist am Wirken. Und je näher wir zu dem Antichristen hinkommen, der ja der Gesetzlose sein wird, der Gesetzlose, der das alles zum Höhepunkt bringt und verkörpert, desto mehr ist auch die Gesetzlosigkeit in Politik und Gesellschaft voranschreitend. Ja? Das ist nicht ein großer Schlag, vorher gar nichts und dann plötzlich alles, sondern wir sehen, wie sich das immer mehr aufbaut und immer mehr wächst. Die Endzeit ist nach der Bibel dadurch gekennzeichnet, dass das Böse ausreift. Es wächst und wächst wie ein Krebsgeschwür, bis ein bestimmter Punkt erreicht ist und dann greift Gott ein und sendet das Gericht. Ja? Und das müssen wir verstehen. Wir müssen die Zeiten verstehen, in die wir hineingestellt sind, damit wir geistlich richtig darauf reagieren und antworten können. Und dazu dienen diese prophetischen Worte. Ich lese noch mal ein bisschen was aus dem Psalm 2. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Wisst ihr, ihr Lieben, es kann einem manchmal Angst und Bange werden. Ja? Man wird auch manchmal wirklich bedrückt, wenn man sieht, wie mächtig diese Tendenzen vorwärts gehen und nichts scheint sie stoppen zu können. Gott lässt es auch bis zum gewissen Grad zu. Ja? Das muss ein Stück so kommen. Und dennoch dürfen wir uns immer wieder erinnern, im Himmel thront der lebendige Gott. Und er wird in keinster Weise beeindruckt durch das Toben dieser Menschen. Er wird nicht beeindruckt durch diese ganzen Entwicklungen, die uns vielleicht Angst machen. Sondern er lacht darüber. Er ist souverän. Er kann mit einem Wort Fürsten zerschmettern, ganze Bewegungen scheitern lassen und alles in sich selbst zusammenfallen lassen. Ja, es ist so schön und freut mich immer wieder, dass genau diese gottlosen Kommunisten, die da geschrien haben, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir noch selber tun. Die sind mit Glanz und Gloria untergegangen. Ja? Und als dieses Reich untergegangen war, da waren die Verhältnisse nicht sehr viel besser als beim Zarenreich, wo das anfing. Ja? Die haben alles runtergewirtschaftet und haben gezeigt, der Mensch kann sich eben doch nicht selber aus dem Elend erlösen. Ja? Und die großen Zivilisationen des westlichen Abendlandes, die werden genau dasselbe auch noch zeigen. Ja? Das dauert vielleicht noch ein bisschen. Aber die können es auch nicht. Der Herr thront und für den Herrn ist diese ganze Sache überhaupt kein Problem. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Die Antwort Gottes auf das Toben der Völker ist der Messias. Der Messias, der einmal regieren wird von Zion aus, von Jerusalem aus, auf der Erde. Noch ist unser Herr Jesus im Himmel zur Rechten Gottes. Aber er wird einmal auf die Erde kommen und dann erst gibt es Frieden und Gerechtigkeit. Und es geht nicht ohne blutiges Gericht ab. Zuallererst mal wird Gott mit Feuer die Gottlosen richten. Und das ist eine Sache, die müssen wir wirklich auch berücksichtigen. Diese ganze Welt, wo wir versucht sind, vielleicht eine Liebschaft mit ihr anzufangen, mit ihr zu flirten, mit uns ihr zu öffnen, diese Welt wird im Feuer untergehen. Sie wird von Gott gerichtet. Und wir sind abgesondert durch den Geist Gottes von dieser Welt und sollten uns von ihr fernhalten, damit wir in den Gerichten nicht selber Schaden nehmen, die Gott über diese Welt bringt. Das sollte unsere Grundhaltung sein. Also die Antwort des souveränen, allmächtigen Gottes ist der Messias. Die Antwort auf alle Nöte dieser Welt sind nicht politische Programme, nicht Reformen, nicht Koalitionen, sondern der Messias. Und es ist auch ein Ausdruck des Bankrottes des Menschen. Er hat abgewirtschaftet. Er kann es nicht, diese Welt gut zu machen. Das kann nur der Herr Jesus. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir jetzt da sehen, das Gericht kommt auf der Erde, Daniel 7, im Himmel sehen wir den Richterthron Gottes, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit und dann wird das Gericht setzt sich und auf der Erde tobt der Antichrist noch, er lästert, er schreit gegen Gott, er scheint furchtbar mächtig zu sein. Aber eigentlich ist sein Geschick schon beschlossen und schon zu Ende. Und dann kommt es, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Offenbarung 21, da sind wir genau an dem Punkt. Das Gericht Gottes wird dieses antichristliche Reich und den Antichristen selber treffen und auch den Satan, der das alles eingefädelt hat, und wird sie stürzen und sie werden hinüber sein und es wird aus sein mit ihrer großen Macht. Nun, das ist der Höhepunkt, das ist die große Drangsal, das ist diese Phase der Entwicklung, die wir als Gemeinde nicht erleben werden, weil die Gemeinde vor diesem Höhepunkt entrückt wird. Aber ihr Lieben, ich möchte das nochmal ganz deutlich sagen, wir leben in der vorantichristlichen Zeit und wir werden manche Bedrängnisse und manche Anfangsentwicklungen sehr wohl erleben. Da bin ich fest davon überzeugt. Es ist falsch zu meinen, alles Problematische spielt sich erst ab, wenn die Gemeinde entrückt wird. Das stimmt einfach nicht. Ja? Das sehen wir ja schon jetzt. Sondern es ist einfach so, dass das, wie Matthäus 24 sagt, in Wehenform immer mehr voranschreitet, bis es zu diesem einen Höhepunkt kommt. Ja? Das heißt, wir tun gut daran, diese Dinge zu studieren. Nicht nur, dass wir sagen, ach, das ist für Israel, das kommt irgendwann mal. Sondern die Anfänge von diesen Entwicklungen erleben wir heute. Und wir werden vielleicht noch manches mehr erleben, bevor wir entrückt werden. Und es ist wichtig, dass wir uns da innerlich richtig stellen dazu und eine klare geistliche Sicht haben, damit wir davon nicht überwältigt, überrollt oder verführt werden. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber das, was letztlich die Antwort ist, Gott verfügt souverän das Ende dieser ganzen Weltreiche, das Ende aller Reformbestrebungen der Menschen, des Humanismus, es endet im Gericht. Und das, was Gottes Antwort ist, das ist eben in Vers 13 und 14 der Sohn des Menschen, der Messias, der Retter und Erlöser. Ich sah in einem Nachtgesicht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels. So wird der Herr ja beschrieben, so sagt er es selber, wenn er wiederkommt. Der Sohn des Menschen wird kommen in den Wolken des Himmels. Und dann werden die Menschen erschrecken. Dann werden sie merken, dass der, den sie verleugnet und verspottet haben, ja doch lebt und doch Realität ist. Aber hier sehen wir ihn erst einmal, wie er vor den Thron Gottes kommt. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Also das Erste, was der Sohn Gottes bringen wird, ist Gericht. 2. Thessalonicher 1. In Macht und Herrlichkeit, mit verzehrenden Feuersflammen. Das will man heute nicht gerne wahrhaben. Das ist der Bankrott der Humanisten und der Politiker und auch der Christen, die ein falsches Evangelium, eine falsche Botschaft predigen, dass Gott tatsächlich Gericht üben wird über alle Sünde und Gottlosigkeit der Menschen. Aber es gibt kaum eine Tatsache, die in der Bibel so fest und klar bezeugt ist wie genau diese. Ja, der Tag des Herrn, das ist das Thema aller alttestamentlichen Propheten. Ja? Und es ist auch das Thema des Herrn Jesus und es ist das Thema von Petrus zum Beispiel. Und dieser Tag muss kommen. Und dann wird der Tag auch kommen, wo alle Völker, Stämme und Sprachen dem Herrn dienen. Das heißt, nach dieser Zeit des Gerichts wird ein geläuterter Überrest aus allen Völkern einen Neuanfang machen dürfen im Reich Gottes, im tausendjährigen Friedensreich. Und das wird eine Zeit des Segens und der Fülle sein. Eine Zeit der Gnade, aber auch des Gerichts. Da ist die Sünde noch nicht vollkommen vorbei. Es ist noch nicht der neue Himmel und die neue Erde, sondern es ist erst einmal das Reich Gottes, der Satan, gebunden und am Wirken gehindert. Der Mensch unter den besten Bedingungen, die man sich vorstellen kann, der Messias auf der Erde. Und trotzdem wird es noch Menschen geben, die wieder von Christus abfallen und sich auflehnen. Ja, das wissen wir aus der Offenbarung. Dass da zum Schluss noch einmal eine Rebellion kommt und dann erst das letzte Gericht und dann erst wirklich Himmel und Erde neu, sodass nur Gerechtigkeit wohnt und keine Sünde mehr gibt. Ja, das sind Gottes Heilsgedanken. Aber sie fangen an mit dem König, mit dem Messias, mit unserem Herrn Jesus Christus. Das darf uns trösten. Ihm ist schon jetzt alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er ist die Antwort Gottes auf die Sünde des Menschen. Er ist derjenige, der die Erlösung alleine bringen wird. Ohne UNO, ohne Menschenrechtskonvention, ohne irgendwelche humanistischen, politischen Manöver. Er kommt vom Himmel, die Rettung kommt nicht von der Erde. Der Antichrist ist der Mensch von der Erde, der versuchen wird, sich als Pseudo-Messias, als Pseudo-Erlöser aufzuspielen. Und das ist genau das, was wir an Hitler, Stalin und Mao Zedong sehen können. Das waren Vorläufer des Antichristen. Und sie waren alle religiös verehrte Messias-Figuren. Hitler wurde Heil Hitler gegrüßt. Ja? Und man hat ihn praktisch wie einen Götzen verehrt. Mao Zedong, von dem wurde gesagt, wenn seine Worte zitiert wurden, dann sind Wunderheilungen passiert und Wunder in verschiedenster Richtung und er wurde wie ein Gott verehrt. Und genauso wird es mit dem Antichristen auch gehen. Er wird wie ein Gott, für ein Retter und Erlöser von den Menschen verehrt werden und das muss erst einmal gebrochen werden. Und dann kommt der Neuanfang mit gedemütigten Völkern, mit dem Überrest, der geläutert ist, der sich zu dem Messias bekehrt hat. Und von ihm aus wird dann dieses Friedensreich entfalten. Seine Herrschaft, die Herrschaft des Herrn Jesus, ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Das ist etwas wunderbar Tröstliches. Wenn wir auf diesen Herrn und König vertrauen, dann haben wir unser Vertrauen nicht falsch eingesetzt. Die Leute, die auf Hitler vertraut haben, auf Stalin, auf Mao, die haben alle, sind sie zu Schanden geworden mit ihren Hoffnungen. Ja? Und wer auf irgendeinen anderen Politiker und Mächtigen dieser Welt vertraut, der wird 100% zu Schanden werden, irgendwann mal. Aber wenn wir auf den Herrn Jesus vertrauen, dann wissen wir, das wird nicht zu Schanden werden. Dieses Vertrauen wird niemals enttäuscht werden. Also der Messias ist es, der uns retten wird. Und er allein kann unsere Hoffnung sein. Nicht die Manöver des Menschen. Nicht diese Dinge, die letztlich uns keinerlei Hilfe anbieten können. Ich möchte noch einmal eingehen dann auf einen weiteren Abschnitt aus Daniel, und zwar 11 und 12. Da geht es noch einmal um diesen Antichristen, und zwar im Verhältnis auch zu dem Volk Israel, auch im Verhältnis zu dem gläubigen Überrest der Juden, der in dieser Zeit erweckt werden wird von Gott. Und das ist ja das Interessante, dass dieser Antichrist nicht nur ein menschlicher Gewaltherrscher ist, sondern auch ein religiöser Verführer. Es war schon immer so, dass die weltliche Macht, wenn sie sich besonders stark entfalten wollte, eine religiöse Dimension annahm. Wir sehen das schon bei den alten Pharaonen, wir sehen das bei den alten Königen im Altertum bis hin zu den römischen Cäsaren. Sie wurden als Götter verehrt. Man hat dem Cäsar Opfer gebracht. Das war einer der Gründe, warum die Christen verfolgt wurden, weil sie sich weigerten, dem Cäsar Opfer zu bringen. Ja? Der Cäsar hatte zum Teil Titel Cäsar Augustus, der Hocherhabene, Soter und Kyrios, Retter und Herr. Ja? Und die Christen, die Gläubigen, haben gesagt, Jesus Christus alleine ist Retter und Herr, nicht der Kaiser. Und das hat Verfolgung gebracht. Ja? Und wir müssen damit rechnen, dass eben in der Endzeit, wenn die antichristlichen Entwicklungen sich verstärken, dann wird die politische Macht wieder religiös überhöht und verherrlicht werden. Ja? Man wird die Mächtigen als Erlöser anpreisen. Ja? So ein bisschen was merkt man da schon jetzt hier und da, aber das wird noch viel, viel stärker werden. Und damit müssen wir rechnen, dass das auch eine religiöse Verführung und Versuchung für uns sein kann, diese antichristliche Machtentwicklung. Ich lese einmal Daniel 11 über dieses kleine Horn, diesen rebellischen Fürsten, der gegen Israel toben wird, ab Vers 30. Ja, müssen wir einfach zwischendrin lesen, das können wir nicht ausführlich behandeln, sodass er entmutigt umkehrt, um seinen Zorn an dem heiligen Bund auszulassen. Das heißt, an den Christus, Messias, gläubigen Juden in der zukünftigen Drangsalszeit. Das wird er auch tun und bei seiner Rückkehr sich diejenigen merken, welche den heiligen Bund verlassen. Es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Zuflucht entweihen und das beständige Opfer abschaffen und den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Das ist einer der Punkte, dass die zunehmende Gesetzlosigkeit und antichristliche Geistesentwicklung in der Endzeit unter den Gläubigen Abfall verursacht. Das ist klar, da geht es um die Loyalität. Eine politische Erlöserfigur wird immer die Loyalität, die Bindung der Leute für sich beanspruchen. Und wenn dann jemand gebunden ist an den lebendigen Gott, dann ist er ein Sicherheitsrisiko. Ja? Das gefällt diesen Herrschern nicht, dass es da Leute gibt, die unabhängig sind von ihnen. Und von daher gesehen wird es immer diesen Versuch geben, dass der Abfall, die Abtrünnigkeit von Christus gefördert wird unter der Nominalen, unter der Namenschristenheit. Und wenn wir uns das anschauen, müssen wir sagen, dieser Abfall, der ja in 2. Thessalonicher 2 auch geweissagt ist für die Endzeit, der ist in vollem Gange. Ja? Wenn wir die Namenschristenheit nehmen, dann wird die Abkehr von den Grundelementen des biblischen Evangeliums immer erschütternder, immer frecher, immer offener. Das zeigt sich nicht nur in der homosexuellen Ehe in der evangelischen Kirche, sondern es zeigt sich in allererster Linie daran, dass in allerweitesten Kreisen sowohl die Göttlichkeit als auch die Menschwerdung als auch das Erlösungswerk unseres Herrn geleugnet und verlästert wird. Bis hinein zu den Evangelikalen, bis hinein in die Emerging Church und in die junge Generation der Evangelikalen, wo man sagt, ja, Gott hat es doch gar nicht nötig, seinen Sohn zu opfern. Und solche Dinge, wo eigentlich die Grundlagen des biblischen Evangeliums ganz frech verleugnet werden. Und das sind Dinge, die letztlich mit dazu beitragen, dass die Hure Babylon groß und stark wird, diese endzeitreligiöse Einheit, die die Stütze des Antichristen ist. Ja? Also zwischen dem Abfall der Gläubigen, und zwar der Christen, wie dann später auch der gläubigen Juden, und der Macht des Antichristen gibt es einen ganz direkten Zusammenhang. Es geht darum, wem gehört meine Loyalität? Dem Messias oder dem Antimessias? Darauf spitzt sich's zu. Ja? Und deswegen müssen wir erkennen, dass die Zeiten der antichristlichen Entwicklung, in der wir stehen, sind auch Zeiten, die herausfordernd sind für unseren Glauben. Zeiten, in denen Verführungsmächte immer stärker wirken und wir müssen festbleiben und ganz klar durchblicken, was der Feind eigentlich will und umso fester das biblische Evangelium und unsere Hingabe an den biblischen Herrn Jesus Christus betonen und bezeugen. Ja? Da gibt es Schlachten darum, ihr Lieben. Es wird immer mehr Christen geben, die sagen, ja, Jesus ist ein Weg, ja, nicht der Weg. Jesus ist eine Wahrheit, nicht die Wahrheit. Das gibt es heute schon. Zehntausende, die sich Christen nennen und solche lästerlichen, boshaften Dinge verbreiten. Und das wird mehr werden. Und irgendwo muss sich jeder Einzelne entscheiden. Wie stehe ich zum Herrn? Wie stehe ich zu seiner Wahrheit, zu seinem Wort? Ist mir der Herr eine lebendige Realität? Kenne ich ihn? Folge ich ihm? Werde ich seine Wahrheit verteidigen, auch wenn ich ins Gefängnis dafür komme oder Nachteile erdulde? Oder ist das alles bloß ein Lippenbekenntnis und eine fromme Schau? Wechsle ich zu einem anderen Christentum, das politisch korrekt ist, das dem Antichristen stützt, das Jesus nur noch zu einer Erlöserfigur unter verschiedenen macht? Das wird kommen, das ist jetzt schon am Kommen und wird immer mehr werden. Und wir müssen diese Dinge nüchtern sehen und uns geistlich wappnen und die Wahrheit deutlich und klar verkündigen, sodass auch die Menschen, die in unseren Kreisen sind, die das Wort hören, gewarnt sind und wissen, worum es geht. Dass da nicht wir die Verantwortung haben, dass dann solche Verführungstendenzen Leute letztlich auch zum Abfall verleiten. Ja. Und es wird so sein, dass viele, die nur äußerlich ein Bekenntnis zum Christentum abgegeben haben, sie werden letztlich abdriften. Ja. Sie haben keine Kraft, in diesen Verführungsentwicklungen beim Herrn zu bleiben. Das gilt auch für die gläubige Gemeinde, beziehungsweise für die Gemeinde insgesamt. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Also es geht darum, dass wir wirklich eine lebendige Herzenserkenntnis des Herrn Jesus haben. Jemand, der den Herrn wirklich erkannt hat, der wird nicht abfallen. Ja, der kann das gar nicht. Aber diejenigen, die nur halbherzig und mit dem Kopf irgendwie sich zu Christus bekennen, die werden unter Umständen erleben, wie sie weggezogen werden von dem biblischen Evangelium und hineinkommen in diesen Verführungsstrom. Da gibt es also geistliche Kämpfe in der Endzeit, ihr Lieben. Und das zeigt uns die Bibel auch an verschiedenen anderen Stellen. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Ich habe das an anderer Stelle auch schon gezeigt. 2. Timotheusbrief. Verschiedene Stellen, wo der Kampf gegen Irrlehren, gegen Verführung gezeigt wird, wie er letztlich auch in dieser letzten Zeit geführt werden muss, weil Verführungsmächte ein falsches Christentum ausbreiten wollen. Und letztlich dient dieses falsche Christentum dem Antichristen. Ja? Darauf spitzt es sich zu, Christus oder Antichristus. Und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen, sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Und im Unterliegen werden sie ein wenig Hilfe erlangen und es werden sich viele heuchlerisch an sie hängen. Auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes, denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Ich denke, das ist wichtig, dass wir verstehen, diese Situation der Sichtung und Prüfung, das ist nicht nur bei dem jüdischen Überrest in der allerletzten Zeit so, sondern das können wir auch auf die Gemeinde und auf unsere Zeit anwenden. In unserer Zeit wird einfach geprüft werden durch Erschütterungen, durch Verführungsströmungen, wo wir wirklich stehen, was wir wirklich meinen. Und wir sollten das als eine Ermunterung und einen Ansporn nehmen, wirklich unseren Gott klar zu erkennen und fest zu bleiben und auch zu handeln. Und handeln heißt unter anderem, dass wir uns absondern von dieser babylonischen Verführung, von diesem antichristlichen, von diesem scheinchristlichen Strom, dass wir ganz klar eine Grenzlinie ziehen und sagen, wir wollen unserem Herrn Jesus treu bleiben, auch wenn alle möglichen anderen plötzlich einen anderen Weg gehen. Das ist wichtig, diese heilige Herzensentschlossenheit. Dann werden auch diese Prüfungen, diese Sichtung letztlich zur Läuterung und Reinigung führen. Wisst ihr, Gott prüft uns nicht, um uns scheitern zu lassen. Gott ist gnädig und gütig. Wenn er Prüfungen zulässt, dann soll das dazu dienen, dass unser Glaube gestärkt und geläutert wird. Auch die Prüfung der Verführung ist letztlich eine Prüfung, die zur Läuterung dienen soll. In dem Moment, wo wir die Wahrheit erkennen, wie umkämpft sie ist, wie kostbar sie ist, sollten wir sie umso ernster ergreifen und verteidigen. Und dann haben wir geistlich etwas gewonnen aus den Schwierigkeiten dieser letzten Zeit. Die Verständigen werden festbleiben und handeln. Dabei gibt es durchaus die Möglichkeit, dass auch Verfolgung da kommen wird, dass es einzelne Niederlagen gibt. Aber Gott möchte, dass der Überrest der treuen Gläubigen in dieser letzten Zeit, dass er geläutert ist, dass seine Treue stärker wird, dass sein Bekenntnis zu dem Herrn Jesus strahlender wird, je größer die Finsternis um uns herum wird. Das ist letztlich Gottes Absicht mit seinen Wegen, auch in dieser letzten Zeit. Ich möchte noch einmal ein paar Verse aus dem Kapitel 12 lesen. Da heißt es dann ab Vers 1, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Ich denke, das darf uns auch ermutigen, dass wir das Wort Gottes klar verkündigen, dass wir diese biblische Lehre, das biblische Evangelium noch ausbreiten. Es wird Frucht bringen, auch wenn die Zeiten schwieriger werden. Wir sollten also Mut fassen. Wenn wir sehen, dass die Dinge schwieriger werden, sollten wir nicht feige werden und mutlos und ängstlich, sondern wir sollten umso mehr Mut fassen und im Vertrauen auf den Herrn auch das Licht leuchten lassen. Ihr seid das Licht der Welt. Wer soll denn das biblische Evangelium weitergeben, wenn nicht wir? Es gibt viele Leute, die geben heute ein falsches, verwässertes, humanistisches Evangelium weiter. Umso wichtiger, dass das echte Evangelium auch noch weitergegeben wird. Und zwar von dir und mir. Je nachdem, wie wir eben die Möglichkeit und die Kraft dazu haben, auf verschiedenen Kanälen. Aber wir sollten nicht nachlassen, auch wenn die Situation vielleicht etwas enger und schwieriger wird für uns, genau dieses mutige Zeugnis für den Herrn Jesus abzugeben. Vielleicht noch Vers 10 folgende zum Abschluss dieses Kapitels und dieses Buches. Viele sollen gerichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Ja, also diese Zeiten der Reinigung und der Läuterung, die sollten wir einfach vom Herrn annehmen. Und bewusst als Chance und Herausforderung sehen, dass wir wachsen in der Treue und Hingabe zu dem Herrn Jesus. Dass wir wachsen in der Heiligung, so wie es 2. Petrus 3 auch sagt. Dass wir uns abgesondert halten von dem Toben dieser Welt, von ihren Rettungsplänen, von ihren Illusionen. Dass wir dieser falschen humanistischen Religion umso entschiedener das biblische Evangelium entgegenhalten. Es gibt nur Rettung von der Sünde durch den Herrn Jesus. Durch den Glauben an ihn. Er ist der Einzige, der uns mit dem wahren Gott in Gemeinschaft führen kann. Keine andere Religion, keine Selbsterlösung kann das tun. Und das ist wichtig, dass wir diese Dinge verstehen und dass wir Mut fassen. Mut fassen, weil der Herr gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das darf uns Mut geben. Wisst ihr, Wir sind auf der Seite des Siegers. Der Herr Jesus wird die, die ihm treu sind und die Zeugnis von ihm geben, bewahren und stärken und durchbringen. Jeden Einzelnen kennt er. Jeden Einzelnen wird er segnen und beschützen und gebrauchen und wird uns durch diese Zeit hindurchbringen, siegreich und triumphierend, wenn wir bei ihm bleiben. Ja? Bei dem Herrn Jesus ist Sieg. Ich möchte vielleicht zum Abschluss noch lesen, 1. Thessalonicher 5, diese Verheißung, die wir auch ganz persönlich für uns nehmen dürfen. Vers 23 folgende. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Also der Herr Jesus kann uns untadelig bewahren. Er will uns gebrauchen als ein Licht in der Welt, dass wir scheinen, dass wir hell leuchten und dass wir diese Botschaft der Erlösung durch ihn weitergeben, dass wir uns nicht von dem Toben der Völker und von den Erschütterungen, von diesen ganzen Bewegungen der Heidenwelt irritieren und einschüchtern lassen, sondern wissen, wir stehen auf der Seite des Siegers. Wir gehören dem, der als der Sohn des Menschen einmal vom Himmel her kommen wird in Macht und Herrlichkeit. Und dann wird alle Macht und Herrlichkeit der Menschen zusammensinken und der Herr Jesus allein wird die Ehre und die Macht haben. Und auf diesen Tag dürfen wir uns freuen, wir dürfen zuversichtlich in die Zukunft schauen und wir dürfen schon jetzt diesem wunderbaren Herrn dienen. Amen.